Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen guten Abend auch den Hörern von SWR 2. Die Rawness bewahren. Der Filmemacher Arthur Jaffer und andere Meister des Black Cinema sind zu Gast beim Filmfest München. Zweiter Leitfaden zum Umgang mit Kulturgut aus ehemaligen Kolonien. Dazu ein Gespräch mit der Direktorin des Überseemuseums in Bremen. Der Zeichner Guillermo Mordillo ist im Alter von 86 Jahren gestorben. In seinem Geburtsland Argentinien gibt es ein Museum für Humor und dort erzählte er, warum er glaubt, dass Tiere zwar sprechen, aber niemals in Gegenwart von Menschen.
No quieren entrar en el sistema. Si hablaran, tendrían que mandar a los hijos a la escuela, tendrían que pagar impuestos, sacar un crédito hipotecario para tener la casa.
Sie sprechen nicht, weil sie ihre Kinder in die Schule schicken, Steuern entrichten, Kredite abbezahlen müssten und so weiter. Sie sprechen schon, aber nur, wenn wir nicht dabei sind. Wir erinnern in Fazit an den Zeichner Mordillo. Seit 1994 wurde auf dem Land in Brandenburg jedes Jahr an wechselnden Orten die Rohkunstbau ausgerichtet. 10 Wochen lang wurde die Schau zeitgenössischer Kunst von internationalen und in Brandenburg arbeitenden Künstlern präsentiert. Doch für dieses Jahr gab es eine Absage. Der Träger der Rohkunstbau zieht sich zurück. Ein Kommentar von Carsten Probst.
Kunstfestivals wie Rohkunstbau werden dringend gebraucht in Ostdeutschland, gerade jetzt. International renommierte Künstlerinnen und Künstler werden bei solchen Festivals jenseits der großen Kunstzentren an Spielorten in der Provinz vorgestellt. Die ausgestellten Werke verhandeln oft die großen Themen der Zeit, vom Klimaschutz bis zu den neuen Nationalismen. Freizeitattraktion und Bildungsanspruch gehen im niederschwelligen Ambiente von Sommerausflügen Hand in Hand. Deshalb ist es besonders bedauerlich, dass die Heinrich-Böll-Stiftung aus ihrer Finanzierung für das Festival Rohkunstbau ausgestiegen ist, wodurch eben auch die Zuschüsse der Bundeskulturstiftung wegfallen und damit dieses Festival in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Und das gerade jetzt, wo so erbittert über die vermeintlich politisch belastete Kunst in Ostdeutschland gestritten wird. Rohkunstbau wäre in diesem Jahr seines 25-jährigen Bestehens womöglich so aktuell und auch so gut besucht gewesen wie selten zuvor. Allerdings gibt es auch eine andere Sicht auf die aktuelle Absage und die erscheint nicht weniger wichtig für die künftige Ausrichtung des Festivals. Das Konzept von Rohkunstbau ist buchstäblich in die Jahre gekommen. Anfang der 2000er Jahre war es eine zeitgemäße, höchst originelle Idee, internationale Kunst in heruntergekommenen Schlössern in Brandenburg zu zeigen. Die ausgewählten Spielstätten waren selbst die eindrucksvollsten Zeitzeugen auf diesem Festival. Das Wasserschloss Großleuthen etwa, das zu DDR-Zeiten ein Kinderheim gewesen war, oder auch der aktuelle Spielort, das einstige Barockschloss von Liebe Rose, das im Zweiten Weltkrieg bombardiert und nach 1945 teilweise ein Internat war. Doch nur noch an die beschaulich verwunschenen Orte Ostdeutschlands zu erinnern und die ostdeutsche Provinz sanft pädagogisch an aktuelle Gegenwartskunst heranführen zu wollen, ist 30 Jahre nach der Wende kein zeitgemäßes Konzept mehr. Rohkunstbau hat sich tendenziell selbst von der Provinz entfremdet, das Setting ist zur Routine geworden und mittlerweile setzt man ganz auf Touristen und Sommerfrischler als Publikum. Das inhaltliche Konzept wirkt pädagogisch überfrachtet und verwässert zugleich. Die Absage von Rohkunstbau in diesem Jahr, sie sollte von Initiator Arvid Böllert zur Überarbeitung des Konzepts genutzt werden, als Atempause zur rechten Zeit.
Carsten Probst kommentierte die Absage der Rohkunstbau. Er ist einer der ganz Großen des Black Cinema in den USA und nun auch noch ein gefragter Biennale-Künstler. Für seinen Film The White Album, darin erklärt er sein Verhältnis zu Menschen mit weißer Hautfarbe, und für eine Skulptur aus Autoreifen erhielt der Afroamerikaner Arthur Jaffer in Venedig den Goldenen Löwen. Einer seiner neuesten Filme, den kann man von morgen an auch in der Sammlung Brandhorst in München sehen, denn sie hat das Werk erworben. Heute Abend hat das Museum den Künstler und andere wichtige Vertreter des Black Cinema zum Gespräch eingeladen. Tobias Krone war für uns dabei. Guten Abend, Herr Krone.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Was macht Jaffer denn zu dem maßgeblichen Vertreter des Black Cinema?
Das merkt man nicht nur an den Filmen, in denen Musik meistens irgendwie die Hauptrolle spielt oder Musiker, was ein ganz wichtiges Merkmal des Black Cinemas ist, sondern das merkt man auch in der Art, wie Arthur Jaffer und auch seine Kollegen heute auf dem Podium über ihre Filme gesprochen haben, also die Vergleiche, die Beispiele. Die Musik ist meist ihr Zugang zur Kultur gewesen und auch immer noch ganz zentral. Und dann auch, wie Jaffer zum Beispiel die Musik bebildert, zum Beispiel in dem Dokumentarfilm über Adrian Young, der in seinem Studio Hip-Hop-Größen wie Jay-Z, Kendrick Lamar oder den Wu-Tang Clan produziert. Und Jaffer gelingt da ein unglaublich intimes Porträt. Und das nicht nur, weil er wirklich so eine unglaublich federleichte Bildsprache dafür findet, starke Tiefenschärfen, Close-Ups bis hin zu den Wimpern, sondern auch, weil er ein echtes Fingerspitzengefühl hat für seine Community. Also gestern hat er nach dem Film schon gesagt, auf dem Filmfest: Wenn du Schwarze interviewst und sie gleichzeitig filmst, dann schüchterst du sie irgendwie ein, weil sie diese Überwachung, die ja auch im Alltag da ist und die sie sozusagen in dieser Tradition dieser Kriminalisierung irgendwie auch immer unter diesem Überwachungsfokus stellt, die schüchtert sie ein. Und so hat er sie erstmal auf einem Tonbandgerät aufgenommen und interviewt und dann einfach diese Töne über die Bilder geschnitten, die er dann gefilmt hat, als sie musiziert haben. Aber gleichzeitig kann Jaffer auch anders, wenn man an den Kunstfilm Apex denkt, da schneidet er hart Fotos des Alltags von Afroamerikanern in den USA zusammen, zusammen mit Pop-Porträts, also da geht es schon richtig zur Sache. Er weiß natürlich auch, den Finger in die Wunde zu legen, und das macht letztlich seine unglaublich vielseitige Kunst aus.
Aber der Aufstieg innerhalb der bildenden Künste, wie kommt der jetzt zustande? Also die Einladung zur Venedig Biennale und dann auch noch der große Preis.
Ja, nach Musikvideos wie für Beyoncé und Jay-Z, Rap und R&B, das ist tatsächlich durchaus interessant. Das hat er heute so erklärt, er sei das öfter gefragt werden, diese Frage auch neulich von einer Frau im Publikum.
You seem to have chosen the art world over the film world. And I just laughed, because I said, no, the art world chose me.
Also er selber habe sich das gar nicht ausgesucht, sondern die Kunstwelt habe ihn einfach ausgewählt und er habe immer nur getan, was er wolle. Und das klingt sehr selbstbewusst, aber ich denke, so war es auch, weil wir ja hier in München sind, oder ich gerade hier in München bin, wo ja der große Kenner auch der Black Culture, Ukwi Nwesor, im Haus der Kunst gewirkt hat. Es gäbe da schon auch noch die Erklärung, dass Nwesor als Kurator ihn auch für die Kunstszene entdeckt hat und Anfang der 2000er Jahre auch gefördert hat. Ich denke, diesem richtigen Moment hat Jaffer auch viel zu verdanken.
Auf dem Podium saß neben ihm heute auch Larry Clark. Der hat Ende der 70er Jahre mit dem Film Passing Through einen Meilenstein des Jazzfilms gedreht. Was erzählte Clark?
Ja, das sind wirklich Geschichten vom blutigsten Anfang des afroamerikanischen Kinos gewesen. Damals in den 70ern hat sich die Filmhochschule der UCLA, also der Uni in Los Angeles, zum ersten Mal für Afroamerikaner geöffnet. Da kam eine Generation hervor, die sich dann L.A. Rebellion nannte, weil sie eben mehr oder weniger das gemacht hat, was sie wollte und die Filme dann auch ohne die Erlaubnis ihrer Lehrer auf den Markt gebracht hat. Und Clark erzählte heute, wie sie damals einfach ihre ganze Nachbarschaft in das Filmset involviert haben, zum Beispiel für Charles Barnetts Film Killer Sheep.
He mobilized his whole block. So everybody on his block participated in the making of that film, including setting the lights, helping with recording, the actors, you know. And I remember once I asked Charlie, when was he going to start? He said, well, I'll start as soon as Gene gets out of jail. So I'm thinking, Gene must be this really hell of an actor. He's going to put off production until Gene got out of jail. Finally, Charlie started. Gene got out of jail. And Gene's role in the film is just like that. I mean, he's second, maybe one or two scenes, doing not a whole lot in terms of drama.
Also man hat damals eben gewartet, bis zum Beispiel ein Nachbar namens Gene aus dem Gefängnis kam. Und diese Szene erzählte Charles Barnett dann eben auch in seinem Film. Denn Geld für Schauspieler oder Catering, das hatten sie damals eben nicht.
Welche Aufgaben hat denn das Black Cinema für diese unabhängigen Filmemacher heute?
Ja, wenn wir zum Beispiel bei einem ganz jungen Filmemacher Christopher Alexander bleiben, dann merkt man ihm an, der heute auch dabei war, dass gerade mit HBO und diesem Serienhype auch das Black Cinema als Filmschule jenseits von Hollywood gute Chancen habe. Denn die Welt würde sich gerade zum ersten Mal für schräge, schwarze Charaktere interessieren.
There's this current in film right now that's accepting black strangeness. And I've been waiting for it to happen, been looking for it, you know? Just as a consumer of things that I want to see.
Also man merkt, da ist viel Lust da, zum ersten Mal überhaupt schwarze Charaktere zu sehen und zu entwickeln, die einfach mal komplex sind. Die afroamerikanische Subjektivität, auch wie Sexualität zum Beispiel, würdig darzustellen und nicht immer nur so objekthaft, wie das eben bisher aus dieser weißen Perspektive gezeigt wurde. Gleichzeitig gibt es schon auch die kritische Debatte, wie bewahren wir uns die Rawness, also diesen Independent-Charakter dieser Low-Budget-Filme, waren sie ja in den 70er und 80er Jahren vor allen Dingen, wenn wir jetzt doch immer bessere Budgets dafür bekommen. Und das war heute doch auch eine längere Debatte unter den Herren.
Filmemacher rund um Arthur Jaffer diskutierten das Black Cinema auf dem Münchner Filmfest. Den Film A Kingdom Come This kann man im Brandhorst Museum sehen, wo Tobias Krone für uns da war. Danke dafür. Und die von Jaffer kuratierte Filmreihe zum Black Cinema, die geht morgen weiter. Alexander Pereira war jahrelang Chef der Zürcher Oper. Es gab ein Intermezzo bei den Salzburger Festspielen, bevor er an die Spitze der Mailänder Skala wechselte. Seit Freitag wissen wir, dass ein anderer ab 2020 das weltberühmte Haus leiten wird. Dominik Meyer, seit 2010 Intendant der Wiener Staatsoper, soll die Skala in einem Dreivierteljahr übernehmen. Weil Pereiras Vertrag nicht verlängert wird, sagte Cecilia Bartoli gleich drei Hände. Opern ab und Mitarbeiter des Opernhauses demonstrierten auch für den Verbleib des 71-jährigen Intendanten. Über diese Gesten, die den Neuen klar abweisen, will ich mit dem Musikkritiker Jörn-Florian Fuchs reden. Guten Abend, Herr Fuchs.
Einen schönen guten Abend.
Ein neuer Intendant, das kann bedeuten, dass sich ein Haus neu ausrichtet und in der Folge, dass Sänger und Publikum möglicherweise wegbleiben. Dafür zieht es vielleicht auch andere an. Dass jemand aber so abgewiesen wird, bevor er überhaupt kommt, ist das eher selten im Musikgeschäft?
Dass es so deutlich geäußert wird, ist schon selten. Natürlich ist das hinter den Kulissen oft so, dass man mitkriegt, ja, mit dieser Entscheidung ist man nicht so zufrieden. Das bezieht sich allerdings dann doch, denke ich, eher auf Dirigenten, denn auf Intendanten. Aber in diesem Fall ist es schon ein sehr, sehr krasses Beispiel. Und ich finde, ehrlich gesagt, man kann diesen Widerstand schon verstehen. Er kommt nicht ganz zu Unrecht.
Wie viel Macht hat überhaupt so ein Ensemble? Also wie sehr kann es diese Macht ausspielen, die Ablehnung?
Also, dass ein Ensemble sich wirklich verbündet oder die Mehrheit dann sagt, wir machen da nicht mit, wir streiken, das, glaube ich, hat es in der Form so noch nicht gegeben. Es hat es in Italien ab und zu gegeben, aber nicht aus den künstlerischen Gründen, dass man jemanden ablehnt, sondern da ging es und geht es immer in erster Linie ums Geld. Die Gewerkschaften, die haben eine ganz starke Rolle in England auch, in Frankreich, vor allen Dingen aber in Italien, wo es ja regelmäßig bei der Inauguration bei der Scala im Dezember, bei der Saisoneröffnung, immer fast zur Absage kommt und auch schon zur Absage mal gekommen ist von Produktion, weil da die Gewerkschafter immer protestieren. In diesem Fall muss man sagen, dass Pereira offenkundig doch zumindest bei Teilen des Ensembles und auch bei Teilen des Publikums, ziemlich großen Teilen, angekommen ist. Er war ja recht glücklos die letzten Jahre in Zürich und dann vor allen Dingen in Salzburg, aber mit seiner Art, alle zu umarmen und durchaus auch mal Stücke zu programmieren, die nicht ins Repertoire sonst der Skala gehören. Es gibt jetzt von Richard Strauss demnächst die ägyptische Helena, er hat eine Georgi Kurtak Uraufführung lanciert, hat Salvatore Scherino heimgeholt. Der wurde praktisch nur außerhalb von Italien gespielt, was die Opern betrifft. Also das sind schon ein paar Landmarken, Wegmarken, die er da gesetzt hat. Wobei der Regiestil, die Künstler, die er mag, das ist auch eher konventionell, konservativ und passt dann eigentlich ganz gut zur Skala.
Intendanten müssen Geld einspielen und auftreiben. Alexander Pereira hat das unter anderem in Saudi-Arabien versucht. Das kam nicht besonders gut an, das ist verständlich. Aber offenbar sehen ihm das ja auch Scala-Mitarbeiter nach. Was taugt denn die Moral an Opernhäusern, wenn es denn so viel um Geld geht?
Also wenn wir da ganz offen reden, dann haben wir bei den meisten Festivals, nicht so sehr Opernhäusern, aber vor allen Dingen Festivals, dieses Problem. Ich musste gerade jetzt bei der Vorbereitung unseres Gesprächs daran denken, dass es Nachrufe gab. Herbert Badliner, der große Mäzen, ist 90-jährig verstorben, Liechtensteiner. Und da las man, dass er die neue Orgel vom Mozarteum selber bezahlt hat für immenses Geld, hat er da investiert vor ein paar Jahren oder hat er hergeschenkt. Es gibt Stiftungen, die Albertina-Kunstsammlung in Wien, das ist alles Badliner. Und kaum jemand schreibt, dass Herr Badliner in Bezug auf Helmut Kohl, in Bezug auf fast alle großen Schwarzgeldaffären in unseren Landen und nicht nur da auch aufgetaucht ist. Er hat diese Steueroptimierung perfektioniert sozusagen. Das sind immer zwei Seiten. Soll man deswegen als Intendant der Mozartwoche sagen, wir lehnen dieses Geschenk ab und haben die Orgel nicht? Ist total problematisch. Man hat ihm aber die große goldene Mozartnadel damals verliehen. Das fand ich auch wieder schwierig. Also ich sehe schon diesen Zwiespalt, der sich nie ganz auflösen lässt. Aber ich glaube jetzt im Fall zum Beispiel von Skandinavien, um dann von Saudi-Arabien zurückzukommen auf die Skala, das ist natürlich ein Problem, wenn die dann auch einen Posten im Aufsichtsrat haben wollen und wirklich eine Machtposition haben wollen, kann ich nachvollziehen, dass das nicht irgendwie akzeptiert wird. Und da muss ich sagen, war Pereira einfach naiv. Das hätte er absolut wissen, nicht nur können, sondern wissen müssen.
Natürlich kann man und muss man von Opernintendanten 2019 verlangen, dass sie die Kunstform der Oper modernisieren. Man weiß, dass sie das konservative Publikum, das ja auch zahlt, bei Laune halten müssen. Wie ist das überhaupt zu schaffen?
Das ist immens schwierig und es wird ja immer wieder, gerade jetzt auch in Deutschland bei bestimmten Entscheidungen, ein Beispiel ist jetzt Leipzig etwa in Kürze, da gibt es ja einen Intendantenwechsel, gesagt, ja, also wir achten auf die Auslastungszahlen und da ist halt ein etwas konventionelleres Programm, das vielleicht auch vom Repertoire her nicht so sehr auf Uraufführungen und Raritäten setzt, sondern zum Beispiel auf Operette. Das ist nun die Lösung für alles. Ich glaube einfach, das ist es nicht. Also Leipzig hatte eine ganze Zeit lang auch mit einem sehr konventionellen Programm auch die Premieren nicht wirklich voll bekommen. Wir haben auch ein strukturelles Problem und wir reden auch viel zu selten darüber, dass es eben in manchen Städten Opernhäuser gibt, die einfach zu groß sind für diese Städte. Also Dortmund ist so ein Beispiel. Sie kriegen so ein Riesenhaus einfach nicht voll. Da ist sozusagen vielleicht eine Fehlkonstruktion von Anfang an gewesen. Dann ist es auch ein bisschen unfair zu sagen, die Auslastung ist so schlecht. Eine kleine Rückblende nochmal jetzt auf die Skala. Da ist die Auslastung traditionell sehr, sehr gut. Und Pereira hat offenbar, zumindest nach meiner Information, jetzt auch so ein kleines Interregnum noch bekommen. Also er kann jetzt bis 21 doch noch den ein oder anderen kreativen Punkt dort setzen. Dann kommt Dominique Meyer und da muss man wirklich sagen, Meyer ist der Auslastungskönig schlechthin. Die Wiener Staatsoper ist mit diesem sehr konventionellen Repertoire und diesen sehr gediegenen Regiehandschriften praktisch jeden Abend immer voll.
Jan Florian Fuchs über die Schwierigkeit an der Spitze von Opernhäusern, einen Wechsel zu vollziehen, der von Anfang an mitgetragen wird von denen, die man dazu braucht, das Ensemble und das Publikum. Es gibt ethnologische Museen in Stuttgart, Bremen, Hamburg, Leipzig und Dresden. Die haben, noch bevor der öffentliche Druck anstieg, damit begonnen, koloniales Kulturgut an Länder in Afrika, Asien und Australien zurückzugeben. Die Veröffentlichung des Savoie-Sarre-Berichtes, den Präsident Macron in Auftrag gegeben hatte, hat die Diskussion um die Restitution von Alltags- und Kunstgegenständen aus ehemaligen Kolonien natürlich ordentlich befeuert. Der Deutsche Museumsbund hat 2018 einen Leitfaden zum Umgang mit kolonialen Kulturgütern erstellt und heute gab es die Fortsetzung. Wiebke Arndt ist die Direktorin des Überseemuseums in Bremen. Guten Abend, Frau Arndt.
Ja, guten Abend.
In Ihrem Haus hat der Deutsche Museumsbund heute Ergänzungen zum Leitfaden vom März vorgetragen. Die zweite Fassung legt unter anderem einen Schwerpunkt auf eine stärkere Sensibilisierung für nicht-europäische Perspektiven. Wie kann das gelingen?
Wir sind in den Halten, unsere Sammlungen möglichst zügig zu digitalisieren und online zu stellen. Also Transparenz ist der erste Schritt, der getan werden muss, damit in den Herkunftsgesellschaften überhaupt bekannt ist, was wir in unseren Sammlungsbeständen haben. Eine Forderung, die uns auch sehr stark erreicht, ist die nach internationaler Kooperation. Die Herkunftsgesellschaften möchten mitgestalten, möchten sich einbringen in die Frage, wie Objekte gelagert werden, wie sie bewahrt werden, wie sie ausgestellt werden. Und da sind Möglichkeiten zu schaffen auf deutscher Seite. Das können die Museen in ihrer jetzigen personellen und finanziellen Ausstattung überhaupt nicht leisten, würden es aber sehr gerne. Das heißt, hier sind die Träger der Museen gefordert, die entsprechenden Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, sodass wir tatsächlich Kuratorinnen und Kuratoren aus den Herkunftsländern einladen können, in unseren Sammlungen mit uns zu arbeiten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Forderung.
Sind Sie optimistisch, dass es da künftig sehr viel mehr Geld geben wird? Denn es gibt eine Reihe ethnologischer Museen in Deutschland und die brauchen alle gleichermaßen viel Geld.
Ich bin nicht optimistisch, dass es am Ende ausreichend viel sein wird, aber dass es kommen wird, dann schon. Es ist Eingang gefunden in den Koalitionsvertrag. Das ist ein Novum. Das hatten wir vorher in Deutschland so nicht. Deshalb hoffe ich natürlich auch, dass die politischen Parteien zu ihrem Wort stehen. Wir müssen uns klar machen, dass wir bei der Digitalisierung im Bibliothekswesen sehr, sehr weit sind. Nun sind mal die Museen dran. Es muss möglich sein, hier einen Schritt nach vorne zu machen. Digitalisierung ist ein Thema, das uns in der Gesellschaft alle umsetzt. Umtreibt, wir sollten das Kulturgut dabei nicht vergessen. Und Möglichkeiten, dass Kuratoren, dass auch andere Mitglieder aus Herkunftsgesellschaften nach Deutschland reisen können, sollten sich ja wohl eigentlich bereitstellen lassen. Es muss möglich sein, dass die Visa leichter zu bekommen sind. Wir brauchen also da Reiseerleichterungen, aber wir brauchen natürlich auch eine entsprechende Finanzausstattung in den Museen. Wir brauchen mehr Personal, da beißt einfach die Maus keinen Faden ab. Wir sind in unserer Personaldecke, gerade im kuratorischen, aber auch im restauratorischen Bereich, so runtergestrichen worden, dass wir diesen Aufgaben einfach nicht mehr gerecht werden können, die jetzt auf uns zugekommen sind. Und das wird in den Verwaltungen gesehen. Es müssen dafür jetzt Lösungen gefunden werden.
Was die Provenienzforschung nach Kulturgut aus ehemaligen Kolonien angeht, da ist in den vergangenen Jahrzehnten sicherlich zu wenig geschehen. Wie können diese verstrichenen Jahre denn aufgeholt werden?
Durch mehr Personal. Wir brauchen dringend Provenienzforscher in den Museen. Es gibt Möglichkeiten, jetzt ja beim Deutschen Zentrum Kulturgut Verluste Projekte zu beantragen. Das ist sehr gut, aber das ist nicht hinreichend. Wir brauchen in den Museen Provenienzforscher, die dort kontinuierlich an diesen Sammlungsbeständen arbeiten, die Akten sichten und da weiter voranschreiten. Das ist auch eine Forderung, die international an uns herangetragen wird, uns mit unserer kolonialen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das muss geschehen.
Der Leitfaden ist als Diskussionsangebot gedacht. In welche Richtung muss die Diskussion weitergeführt werden, beziehungsweise welche Fragen sind für Sie noch offen?
Es ist so, dass tatsächlich die Frage, wie gestaltet man diese Zusammenarbeit eigentlich aus, ein offenes Feld ist. Es ist auch so, dass die Fragen zur Rückgabe zwar formuliert sind von uns in dem Leitfaden, dass wir ganz klar sagen, wenn etwas unrechtmäßig in unsere Häuser gelangt ist, dann sollten wir auch bereit sein, sie zurückzugeben. Wir sagen, gehen einen Schritt weiter und sagen, wenn wir Objekte bei uns in den Häusern haben, die von immenser Bedeutung für eine Herkunftsgesellschaft sind, dann sollten wir uns auch Rückgaben nicht verschließen, sofern die Herkunftsgesellschaft denn das auch wünscht und fordert. Aber wie genau man das ausgestaltet, braucht alles Zeit. Also wir brauchen gemeinsam, nicht nur wir hier, sondern auch die Menschen in den Herkunftsgesellschaften müssen ja für sich auch erstmal diskutieren, wie gehen sie denn eigentlich damit um? Was sind denn eigentlich ihre Vorstellungen, wie sich die weitere Zusammenarbeit darstellen soll? Was sind es denn für Objekte, von denen man meint, dass sie tatsächlich zurück sollen? Denn selbst wenn sie unrechtmäßig hierher gekommen sind, heißt das ja nicht per se, dass sie nun unbedingt zurück müssen, sondern die Frage ist ja, was ist Kulturgut, das man zurückhaben möchte? Was ist Kulturgut, von dem man meint, es ist besser hier aufgehoben, weil wir hier damit Geschichten erzählen können, auch die koloniale Geschichte erzählen können, aber gegebenenfalls auch ganz andere. Denn das ist etwas, was wir beispielsweise aus Samoa hören. Nutzt doch unsere Objekte in euren Häusern, um über den Klimawandel zu sprechen. Denn wir gehen hier unter im wahrsten Sinne des Wortes.
Im Auftrag des Deutschen Museumsbundes haben Experten einen zweiten Leitfaden für den Umgang mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten erarbeitet. Heute wurde er im Bremer Überseemuseum vorgestellt. Mit dessen Direktorin habe ich darüber gesprochen. Besten Dank dafür, Frau Arndt.
Ja, bitte sehr. Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Oliver Thoma.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich für ein nationales Archiv zur Bewahrung der Fotokunst ausgesprochen. Sie sagte wörtlich, es liegt im Interesse der Allgemeinheit, die Nachlässe bedeutender Fotografinnen und Fotografen als bildhaftes Gedächtnis unserer Gesellschaft zu bewahren. Anders als im Bereich der Literatur gäbe es bei der Fotografie noch erheblichen Nachholbedarf. Museen seien mit kompletten Künstlernachlässen aus der Fotokunst überfordert. Auch Kunsthändler und Galeristen eigneten sich nur bedingt als Garanten für den Schutz des fotografischen Erbes, meinte Grütters weiter. Damit drohe Kulturgut von nationaler Bedeutung unwiderruflich verloren zu gehen. Er malte die Landschaften der Nordseeinsel Sylt in leuchtenden Farben und steht auch sonst für kräftige, bunte Werke. Der Hamburger Maler Wolfgang Klähn ist im Alter von 89 Jahren gestorben, wie seine Tochter bestätigte. Im Norden war Klähn bereits vor 50 Jahren in den Kunsthallen in Kiel und Bremen sowie in Lübecker Museen gezeigt worden. In den 80er Jahren zeigten Museen seine religiösen Bilder und Zeichnungen zu biblischen Themen. Einem breiten Publikum ist Klähn vor allem mit Landschaftsaquarellen und Federzeichnungen von der Insel Sylt bekannt geworden. Klähn lebte bis zuletzt in seinem Atelierhaus in Blankenese. Im Rahmen des Münchner Filmfests ist zum 8. Mal der Fritz-Gerlich-Preis verliehen worden. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung ging an den Italiener Roberto Minervini für die Dokumentation »What You Gonna Do When the World's on Fire?« Das in Schwarz-Weiß gedrehte Werk porträtiert verschiedene Afroamerikaner aus New Orleans. Neben Alltagsbildern fängt Minervini auch die Reaktion auf den wieder aufgeflammten Rassismus in den Südstaaten der USA ein. Das Pen-Zentrum Deutschland hat an die prekäre Lage vieler Autorinnen und Autoren auf der ganzen Welt erinnert. Anlass ist der 20. Jahrestag des Exilprogramms für bedrohte und verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller, das von der Bundesregierung finanziert wird. PEN-Vizepräsident Leander Sukow erklärte, auf allen Kontinenten würden Autorinnen und Autoren verfolgt. Immer mehr Intellektuelle würden weltweit in die Diaspora getrieben.
Die Ansprüche, sagte David Chipperfield, seien so umfassend gewesen wie eine lange Shoppingliste. Die Bauzeit für die James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel musste verlängert werden. Die Kosten stiegen. Am 12. Juli wird die Eröffnung groß gefeiert. Doch weil alles gerichtet ist, lud der Star-Architekt die Presse heute zu einem ersten Rundgang ein. Für Fazit war Christiane Habermals dabei.
Der Empfangslöwe ist schon da. Hochmütig und fast gelangweilt liegt er auf seinem Sockel im Foyer der James-Simon-Galerie und lässt die ersten Besucher an sich vorüberziehen. Ein steinerner Löwe, geschaffen im Jahr 1903 von der Hand des berühmten Berliner Tierbildhauers August Gaul. Er ist ein Rückkehrer. Ursprünglich wachte er vor dem Verlagshaus und Museum des jüdischen Zeitungsverlegers und Kunstsammlers Rudolf Mosse. Der hatte den Löwen bei Gaul in Auftrag gegeben. Als die Familie ins Exil fliehen musste, wurde Mosses einzigartige Sammlung von den Nazis verhökert. Nur der Löwe blieb zurück. Nach dem Krieg ging er in den Bestand der Nationalgalerie Ost über. Jahrzehntelang fragte niemand nach dem ursprünglichen Besitzer.
Und dann nach der Wiedervereinigung im Zuge der Provenienzforschung haben wir festgestellt, dass dieses Stück eben in die Sammlung von Rudolf Mosse gehört. Zusammen mit anderen haben mit der Erbengemeinschaft in den USA Kontakt aufgenommen, haben es restituiert und haben es aber zurückerwerben können.
Erklärt Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Wir finden, dass es hier eigentlich ein passender Ort ist, die Empfangssituation einmal und zum anderen halt auch an Rudolf Mosse und daran erinnern, was Provenienzforschung eigentlich ist und dass es heute eben ganz zentral für Museen ist.
So steht der zurückgekehrte Löwe als Sinnbild für eine lange Erinnerungslücke. Genauso wie auch der Name James Simon. Jahrzehntelang fehlte er an den Objekten. Er war der größte Mäzen der Museumsinsel, ohne dessen großzügige Schenkungen die Berliner Museen wohl kaum zu der Bedeutung gelangt wären, die sie Anfang des 20. Jahrhunderts einnahmen. Jetzt erinnert im Foyer eine hochwertige Bronzeinschrift an den jüdischen Großkaufmann, dem es bei seinem Engagement immer auch um die Bildung des Volkes gegangen war. Insofern passt, dass die nach ihm benannte James-Simon-Galerie vor allem ein Zweckbau ist, der die Museen des 19. Jahrhunderts für ein internationales Massenpublikum zugänglich machen soll. Die Gebäude der Museumsinsel sind, was Museen des 19. Jahrhunderts klassischerweise waren, bewahrend. Sie waren in erster Linie Schatztruhen. Heute sind die Anforderungen mit Blick auf die Besucher ganz andere. Die Idee von Museen ist heute viel offener und transparenter. Das war für uns der Schlüssel für dieses Gebäude, erläutert der britische Architekt David Chipperfield. Das Ergebnis ist mehr als gelungen. Eine große Freitreppe führt, wie eine einladende Geste, in ein lichtes, hohes Foyer mit Informationstresen und Ticketschalter. Von dort öffnen sich verschiedene Ebenen. Nach unten zu Garderobe, Auditorium und Bookshop, nach oben zu einer kolonnadengesäumten Cafeteria, hoch über der Spree, mit Blick auf die Kuppel des Humboldt-Forums und den Kupfergraben. Von den Ebenen aus öffnen sich verschiedene Übergänge zum Pergamonmuseum, zum neuen Museum und später dann mal zur archäologischen Promenade, die alle Gebäude auf der Museumsinsel unterirdisch miteinander verbinden wird. Wen das verwirrt, für den geben immer wieder Glasflächen Sichtachsen nach draußen frei, um zu sehen, wo man sich gerade befindet. Er gebe zu, sein Gebäude habe etwas von einem Oktopus, räumt Chipperfield ein.
It is about trying to find connective systems.
Es geht ja auch darum, Verbindungen zu schaffen zu Museumsgebäuden, die eigentlich alle solitäre sind. Und dieses Gebäude ist das Gegenteil davon. Es ist nicht ganz klar, wo es eigentlich anfängt und wo es endet. Richtig wird man es erst verstehen, wenn das Pergamonmuseum fertig ist und man von hier aus durch diese Tür die archäologische Promenade betreten kann. So wird der Oktopus einige seiner Arme noch ein paar Jahre lang vergeblich ausstrecken. Bis in die 30er Jahre wird die archäologische Promenade wohl noch Vision bleiben. Vorerst muss ein Modell im Untergeschoss der James-Simon-Galerie reichen, das die Museumsinsel in Vergangenheit und Zukunft zeigt. In einer zeitgemäßen Version zum Anfassen und Betasten mit Beschriftungen in Brailleschrift. Bis dahin aber wird die James-Simon-Galerie mit seinem Kolonnadencafé über der Spree, das auch ohne Museumsbesuch zugänglich ist, mit dem Auditorium für Veranstaltungen, mit seinen Wechselausstellungen und mit dem neu entstandenen öffentlichen Raum durch Freitreppe und Innenhof eins sicher schaffen. Es wird Leben auf die Museumsinsel bringen. Auch das ein Gewinn.
Christiane Habermals nach einem ersten Besuch der James-Simon-Galerie. Giraffen hat er besonders gern gezeichnet, solche, die durch eine nächtliche Landschaft spazieren und mit dem Hals am Mond hängen bleiben oder ihn waagerecht strecken. Ein Pulk Radfahrer, glubschäugig und dicknäsig natürlich, nutzt den Hals hoch erfreut als Brücke und sagt kein Wort. Der argentinische Zeichner und Cartoonist Guillermo Mordillo ist mit 86 Jahren gestorben. In Buenos Aires hat er einem Journalisten erzählt, warum er strikt gegen Dialoge in Comics und im Zeichentrick ist.
Hay películas, por ejemplo, como Tom y Jerry, nunca hablaron. Hace 40 años se persiguen uno a otro. Es la misma historia, no hablan y duran todavía. Y el único personaje de la edad de hielo.
Tom und Jerry zum Beispiel sagte, die haben nie gesprochen und diese 80 Jahre alten Filme überdauern. Oder Ice Age. Das Eichhörnchen ist das einzige Wesen, das nie spricht und es ist der bekannteste Charakter des ganzen Films. An den, der kein Wort sagt, erinnern sich die Leute. Das war die Überzeugung von Guillermo Mordillo, der mehr als 5 Jahrzehnte lang gezeichnet hat. Und die Kunsthistorikerin Linda Schmitz kennt einen Teil des umfangreichen Werkes. Guten Abend, Frau Schmitz.
Guten Abend.
Sie haben vor 2 Jahren eine Ausstellung mit Cartoons von Mordillo für die Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen kuratiert. Cartoons, das sind Einbildwitze. Wie funktionieren die bei Mordillo?
Genau, bei Mordillo funktionieren diese Einbildwitze so, dass der Betrachter ganz oft vor skurrile Situationen gestellt wird. Das heißt, das kann ein Männchen sein, was in einem ausgekippten Tintenfass wie auf einem See umherschwimmt. Das kann aber auch ein Labyrinth sein, auf das man schaut, wo man Anfang und Ende nicht verstehen kann. Also diese Einbildwitze bei Mordillo sind meist skurrile, verrückte Situationen, aus denen die Figur, die dargestellt ist, auch alleine so gar nicht wieder rauskommen kann.
Was finden Sie ist typisch für seinen Zeichenstil?
Ganz typisch ist natürlich, dass die Figuren immer weiß sind und die Hintergründe sind dann in der Regel farbig gestaltet. Und ein ganz großes Charakteristikum sind die dicken Knollnasen und die kugeligen Augen.
Und die Ungeschlechtlichkeit geradezu auch. Ne? Man kann schwer sagen, ob es nun ein Mann ist oder eine Frau, die er zeichnet.
Ja, genau, das kommt immer so drauf an. Manchmal sieht man bei der Frau, dass sie eine Brust hat, der Mann hingegen nicht. Aber das ist dann auch so der einzige Unterschied, den er seinen Figürchen gibt. Aber manche sind auch wirklich geschlechtslos. Also dieses Männer-Frauen-Ding zeichnet er auch nur, wenn er auch so Männer-Frauen-Geschichten zeigt. Wenn es um Liebe geht oder um Probleme in der Partnerschaft, dann kann man da die Geschlechter ablesen.
Er hat Anfang der 60er Jahre in New York für die Paramount Trickfilmstudios gearbeitet, in Paris dann viele Jahre für große Zeitschriften wie Paris Match gezeichnet und in den 70er Jahren, da knallt es eigentlich richtig, seine Cartoonsammlungen wurden ja große, große kommerzielle Bucherfolge und nicht nur das, auch Poster, Puzzles, Kalender, bedruckte T-Shirts und Plüschtiere, die gingen weg wie nichts. Wie erklären Sie sich diese Popularität?
Mordio ist so erfolgreich, weil er eine ganz einfache Sprache spricht. Und zwar verwendet er ja keine Worte. Das heißt, man kann erstmal grenzübergreifend seine Witze verstehen. Und dann ist es so, dass er Figuren erschaffen hat, mit denen man sich als Betrachter immer irgendwie identifizieren kann. Das sind alles freundliche und niedliche Figuren, da schwingt nichts Böses mit. Und da ist eine sehr, sehr große Themenvielfalt drin. Das heißt, auf der einen Seite greift er ganz populäre Sachen auf, wie Fußball, Tiere, Architektur, wo jeder irgendwie einen Bezug zu herstellen kann. Und auf der anderen Seite hat er aber auch so ganz tiefgreifende Fragestellungen, wo es um den Sinn des Lebens geht. Wenn beispielsweise ein Figürchen so ganz alleine durchs Weltall schwirrt oder eine Figur in einer Sanduhr sitzt und man sieht, wie die Zeit unter ihr so dahin schwirrt.
Würden Sie Mordios Zeichnungen, wenn Sie die nach rein künstlerischen Aspekten bewerten, als wirklich gut einstufen?
Auf jeden Fall würde ich die als wirklich gut einstufen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich ja mit den Originalen hantiert habe. Und wenn man, also Mordio arbeitet natürlich auch da darauf hin, dass seine Werke reproduziert werden können. Das heißt, wenn man jetzt so ein Puzzle in der Hand hat, sieht man natürlich nicht ganz so gut die Qualität der Zeichnung, wie wenn man vorm Original steht. Da kann man ganz schön erkennen, dass er wirklich auch mit vielen Schichten arbeitet. Also, dass da beispielsweise Acrylfarbe zu sehen ist und darauf sind dann teilweise Lichtreflexe oder Schattierungen mit Pastellfarbe gesetzt. Und das hat eine unglaubliche Brillanz, wenn man davor steht. Und das kommt eben auch dadurch zustande, dass er so lange an seinen Werken immer gearbeitet hat. Also er hat da wirklich mit diversen Vorzeichnungen gearbeitet und ist immer sehr auch ins Detail gegangen. Und das macht eben diese besondere Qualität auch aus.
Linda Schmitz, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und jetzt hören wir Ulrike Timm, die Kulturseiten vom 2. Juli gelesen hat.
Die Neue Zürcher Zeitung kühlt uns ab. Dachten wir. Denn Sarah Pines formuliert über eine komplette Seite eine Ode an den Swimmingpool. Kostprobe. Pools sind in den eigenen Garten gegrabene, flirrende Poesie. Pools, das sind Fliegen, die im Sommer auf dem Wasser treiben und an baumelnden Beinen hängen bleiben. Die Geräusche der Welt klingen weich, als würde ein Orchester in Krabbenkostümen gerade da unten auf dem Beckenboden Musik machen. Schwupps. Spätestens hier hätten wir der Autorin doch einen abkühlenden Sprung ins Nass gewünscht, auch wenn sie später noch relativ nüchtern eine kleine Kulturgeschichte des Swimmingpools liefert und natürlich völlig zu Recht konstatiert, Literatur und Film sind voll von Menschen, die an oder in Pools sterben, Sex- oder Existenzkrisen haben. Okay, manchmal ist es vielleicht doch besser, keinen zu haben. Platsch also und Ortswechsel. BMW hat dem Filmkomponisten Hans Zimmer den Auftrag erteilt, ein Kabinengeräusch zu erzeugen, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen, als Sonderausstattung. BMW Iconic Sounds Electric heißt die Komposition und klingt wie ein auf 180 Sachen beschleunigter Klingelton. Und wozu das? Der Sinn des permanenten Kabinengeräusches sei es, die Entfremdung zwischen Fahrer und Fahrzeug zu mindern, die entstehen könne, wenn es im Auto einfach mal ruhig ist. Ein gefühlsverstärkendes Begleitgeräusch sei da eben vonnöten. Bevor sich jemand aufregt, à la, für sowas haben sie Geld, der Schöpfer des Kabinensounds habe schon viel schlimmere Sachen als künstliche Motorengeräusche komponiert, meint die FAZ, etwa die Soundtracks zu Last Samurai, Tage des Donners, Tränen der Sonne oder Kung Fu Panda 2. Aha, reden wir besser über Geld. Das tut die Frankfurter Allgemeine im Gespräch mit Felix Falk, Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Computerspielindustrie, die jetzt erstmals Fördergelder der Bundesregierung erhält und diese Geldquelle natürlich sofort institutionalisieren will. Klar, immer Geld ist besser als einmal Geld. Weshalb Lobbyist Falk auf Teufel komm raus das kulturwirtschaftliche Gut Computerspiel preist, Computerspiele gar zum wichtigsten Leitmedium des 21. Jahrhunderts erklärt. Ohne irgendeine skeptische Rückfrage von Seiten der FAZ übrigens. Ein Hitzeinterview? Vielleicht hätte so ein kleines Modellio-Männchen oder Modellio-Weibchen sie alle mal sacht und freundlich angestupst. Die Swimmingpool-Schwärmerin, den Kabinensound-Komponisten und den Computerspiel-Leitmedienmann. Die Nachrufe auf den großen Zeichner sind zumindest Leitmotiv der heutigen Feuilletons. Der Mensch als Knolle titelt die Welt mit Blick auf Modellios stets runde Figuren, ganz egal, ob es sich um Menschen, Kühe oder Gitarren handelte, immer sahen sie aus wie Fußbälle mit Beinen. Und Modellios Giraffen schmückten, nachgezeichnet in den 70ern, Federmäppchen und Schultaschen, auch die von Martin Zips, Autor und Modellio-Nachrufer der Süddeutschen Zeitung. Seine Zeichnungen funktionierten wie der menschliche Körper, erklärte Modellio einmal. Alles ist abgerundet, Kopf, Finger, Zehen. Denn Rundes sieht einfach besser aus, speziell bei Frauen. Er habe eine Technik entwickelt, sagte er, die verhülle, dass er eigentlich nicht zeichnen könne. Das steht in der FAZ über den Homo Knollensis und weiter. Dem Bild ging langes Nachdenken voraus, oft auf dem Sofa, auf dem er dann einnickte und mit einem witzigen Gedanken wieder aufwachte. Die Ideen wurden aufgeschrieben und nummeriert. Ich wollte ein Geschöpf erfinden, das geliebt werden würde. Das war alles. Der Tagesspiegel lässt Modellio, der jetzt 86-jährig verstorben ist, ohne Worte von seinem Kollegen Marvin Clifford würdigen. Der zeichnet Modellio liebevoll als Zauberer, der sich aufs Anmutigste davonmacht. Ciao.
Sagt Ulrike Timm. Sie hat die Feuilletons vom Dienstag gelesen. Beim Mikrofon war Sigrid Brinkmann. Auf bald.